Wie ging sein Song, Basti?
Ey, ey, yo. La 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 la, ist das Dana gewesen?
Nein, das war ey ho, spann den Wagen an. Was war das gerade? So,
ey ho, spann den Wagen
an. Wenn der Wind
von den Sieben Zwergen. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Bratwurst und Baklava und ich begrüße den fröhlichen Osman, Özcan Kosa. Na Sonnenscheinchen, wie geht's dir?
And good morning, I am fine, thank you. Ich hatte gerade einen turbulenten Flug hinter mir, ich bin gerade in Hamburg gelandet.
Bist du wieder mit deiner eigenen Cessna geflogen, so wie Fritze Merz?
Ja, ich habe doch hier diese zweimotorige. Es ist so anstrengend. Also
das ist ätzend, ne? Du bist ein Mann aus dem Mittelstand, gehobener Mittelstand. Das heißt, wenn du dich nicht in die gehobener Mittelstand, wenn man da nicht mit der eigenen Cessna hinfliegt, ja, war wahrscheinlich ein bisschen rumpelig. Ne? Du beförderst ja auch immer noch diese seltenen Tierarten in Holzboxen hinten auf dem Rücksitz.
Ich mache ja Mitfahrgelegenheit mit Flugzeug. Damit sich
so, lohnt, hast du ja Leute mitgenommen, ne? Mario und ja, so oder was?
Ich habe wieder Leute mitgenommen. Mario Barth ist mitgeflogen, Guido Kanz ist mitgeflogen. Alle müssen gerade nach Hamburg. Hier geht's ab, Alter. Wo bist du denn? Bist du in Cologne?
Ich bin in Cologne. Bei mir werden gerade die Legionellen gespült. Das klingt ein bisschen danach, als hätte ich eine Darmspiegelung oder so. Aber wir haben ja in dieser Wohnung schon einiges erlebt. Wir hatten Mäuse, zwei Wasserrohrbrüche, meine absurden Heizkostennachzahlungen, dann ist der Boden kaputt gegangen und jetzt haben wir Legionellen. Also wir haben jetzt alle Quartettteile voll für Scheiße und Legionellen sind so kleine Bakterien im Wasser, die sich da bilden, wenn das Rohrsystem alt und scheiße ist. Und wenn man die einatmet, kriegt man eine Lungenentzündung und stirbt. Nicht unbedingt, aber ist auf jeden Fall so ungesund, dass das Gesundheitsamt wirklich komplett antanzt mit absolut, also wirklich so richtig absurd, so mit Aushang auf jeder Etage. Und das liegt daran, wenn die Heizungen, also erstens, wenn die Leitungen alt sind und wenn die Heizung das Wasser in den Leitungen nicht über 60 Grad erheizen kann, weil die Heizung scheiße ist. Und dann werden die, normalerweise würden die durch heißes Wasser abgetötet, aber weil das Wasser nicht heiß genug ist, vermehren die sich. Ich weiß nicht, was wir als nächstes haben. Irgendwie offene Tuberkulose oder es brennt im Dachstuhl. Ist eigentlich nicht mehr viel zur Auswahl. Einbruch hatten wir auch schon. Also gibt
Einbruch
nicht mehr so viel.
Bei dir? In der Wohnung?
Ja, eine Etage über an Silvester. Ich habe ja so zwei Shotguns links und rechts von der Tür hängen mit Selbstschussanlage. Das heißt, wenn jemand unvorbereitet die Tür aufmacht, dann kriegt er halt ordentlich ab, aber alle anderen nicht. Übrigens in den USA ist das wirklich passiert letztes Jahr. Da hat ein Mann sich selber eine Shotgun mit so einem Angelfaden und so einem Gestell an die Tür gebaut, dass immer, wenn jemand unvorbereitet die Tür aufmacht, er halt den Kopf weggeschossen kriegt. Blöd war, er hat seinen Schlüssel vergessen, wollte die Tür nochmal aufmachen und hat sich selber den Kopf weggeschossen.
Nein, Alter.
Doch, ist passiert.
Das ist nicht dein Ernst.
Jahr. Doch.
Nein.
Deswegen niemals selbst schießen. Ich sag das schon seit vielen Jahren. Niemals Schrotflinten direkt an die Tür bauen.
Boah,
aber auf mich
Arme.
Hört ja keiner.
Der Arme. Ja, aber der Arme, also.
Er hat es nicht gemerkt, glaube ich. Es war nur so ein, ich glaube, es war so ein kurzer, ich frage mich, wie der Moment war, wo er die Tür aufgeschoben hat und dachte, ach, da war ja Bumm.
Bumm, da gar Gott. Keine Chance, Alter. Ah, direkt in your face. Scheiße. Ja, ich glaube, in den USA, also es gibt ja schon Gegenden, wo es sehr, sehr viele Einbrüche gibt. Einbruch ist schon etwas, wovor ich richtig Schiss habe.
Ich ehrlich gesagt nie gehabt, bis das dann letztes Jahr passierte. Silvester macht ja auch Sinn, weil niemand ist zu Hause. Also die meisten Leute sind ja draußen oder bei Freunden auf Feiern oder sonst was.
Und es ist
wir
laut.
Waren auch nicht zu Hause und es ist super laut. Das heißt, egal was du da machst, es hört ja keiner. Ja. Aber ich fand schon erstaunlich, dass in einem Miethaus mit 5 Etagen die Diebe, weißt du, es gibt keinen Ausgang, außer halt, dass sie durchs Treppenhaus runter. Das heißt, die Diebe waren sich so sicher, dass sie nicht geschnappt werden, dass sie bis ins 5. Stockwerk gelatscht sind, dort die Tür aufgemacht haben. Weil ich sag mal, wenn jetzt die Polizei es mitbekommen hätte und kommt das Treppenhaus hoch, dann hätten die nichts machen können. Aus dem Fenster springen ist kein Angebot bei 28 Meter Haushöhe.
Ja, aber eigentlich ist es das Beste, ganz oben einzubrechen, weil da ist kein Traffic.
Aber wenn sie erwischt wird, wirst du auf jeden Fall erwischt, ne?
Ja, aber guck mal, wenn du im 4. Stock einbrichst, zum Beispiel, es kann sein, dass da jemand vom 5. Stock an der Tür vorbeigeht und sieht, dass sie offen steht oder Einbruchspuren hat, Ruf ja, die Polizei. Stimmt. Aber ganz oben, also ich spreche aus Erfahrung.
Ich wollte gerade sagen, da merkt man schon raus, dass du, ich meine, der Vorteil bei dir ist ja, dass du immer durch die Katzenklappe reingehst. Ne? Also bei dir ist so, ungesicherte Katzenklappen, gekippte, zack, bist du drin.
Gekipptes Fenster,
ja, genau.
Ich bin.
Oder so, gekipptes Fenster, da ist er wieder. Dann schiebt er sich so, sagt, hallo.
Dich, oder unterm Türschitz mache ich so Limbo. Ich so, und dann bin ich in der Wohnung drin.
Hab ich letztens gesehen, in Russland werden die Leute, die vor Gericht stehen, werden ja in so einen Glaskasten gepackt.
Ja, stimmt, und so ein Terrarium.
So eine Art Terrarium. Auch seltsam finde, aber gut, vielleicht ist halt von der Luftfeuchtigkeit besser für den Delinquenten.
Hallo, das und sind Einbrecher. Ich habe ein Terrarium gekauft mit zwei Einbrechern, das ist super. Das
ist wirklich total seltsam irgendwie. Jedenfalls stehen die dann halt in so einem Terrarium und oben war so ein Luftschlitz. Und der Typ hat wirklich, also der stand da halt drin, war nicht gefesselt, weil wenn die in dem Terrarium drin sind, können die ja da nicht raus. Terrarium ist der falsche Begriff, du weißt, was ich meine, wenn die in so einem Glaskasten sind. Und dann hat der Typ wirklich vor versammelter Mannschaft, also vorm Richter, vor den Anwälten, einfach ist er auf seinen Stuhl gestiegen und hat seinen Kopf plus seinen Oberkörper durch diesen Luftschlitz gedrückt und war auf einmal auf dem Dach.
Ja, das habe ich gesehen. Ja.
Das war der unaus, das war der unausgereifteste Fluchtplan, den ich je gesehen habe. Einer, der flieht, während alle anderen davor stehen und ihm dabei zugucken. Aber gut.
Einfach, aber hey, weißt du, was krass war? Die haben voll lange gebraucht, den dort runterzuziehen. Aber da habe ich mir auch gedacht, Alter, du bist gerade in einem Hochsicherheitsgerichtssaal. Okay, um dich herum sind, keine Ahnung, 500 Justizbeamte. Das ganze Ding ist umstellt und der so, ich kletter jetzt mit dem Glaskasten vor allen Leuten da hoch.
Aber ey, die sind crazy. In der Geschichte der Menschheit gibt es einige Gefängnisausbrüche, die so keiner erwartet hat. Zum Beispiel, du kennst ja den Fall Ted Bundy, so einer der bekanntesten Serienmörder aller Zeiten.
Oh mein Gott.
Ted Bundy ist noch nicht mal aus dem Gericht aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ted Bundy ist aus dem Gericht ausgebrochen. Weil der war so charmant und so umgänglich, dass niemand glauben konnte, dass er wirklich dieser Killer ist. Und zu der Zeit, als sein Fall noch verhandelt wurde, oder ich glaube, ja doch, es war, glaube ich, während er irgendwo festgehalten wurde in einem Justizgebäude, hat er gebeten, dass man ihn mal in die Bibliothek lässt, kurz, weil er ja sich selber verteidigen wollte. Und dann hat der Justizbeamte den zweiten Stock, ist er halt weggegangen, hat die Tür abgeschlossen und hat gesagt, okay, ich mache dir jetzt keine Handschellen dran, aber mach mal keinen Quatsch. Und Ted Bundy hat gesagt, okay, was ist jetzt schlimmer? Ich springe aus dem Fenster im zweiten Stock und verknackst mir den Fuß oder die werden mich auf jeden Fall auf die Todeszelle packen. Genau, auf jeden Fall. Gar keine Chance, dass ich hier irgendwas anderes kriege bei den Nummern, die ich abgezogen habe.
Alter, da hätte ich
Ted Bundy gesagt, da mach ich doch den Springi-Frosch. Und dann ist er einfach aus dem zweiten Stock gesprungen und weggerannt.
Da hätte ich sogar einen Köpfer gemacht oder so einen Hawaii-Sprung. Kennst du so mit Bauchbombe? wenn du weißt, Digga, wenn du weißt, dass du Todesstrafe bekommst, okay, und du so, ja, zweiter Stock, Digga, kein Problem, gib ihm Rückwärtssalto mit Bein anheben. Hey, richtig. Also Ted Bundy, das habe ich echt nicht verstanden, wie du so einen Typen, der ist den Typen wirklich, der hat den ja auf der Nase rumgetanzt und dann haben die den ja mit Ach und Krach erwischt und dann genau dieser Vorfall, dass die den so sagen, ja, hey, kommst du?
Ja, ist schon okay, aber mach mal keinen Quatsch, Ted. Ich habe das Gefühl, du bist schon ein kleiner Langfinger. Ja, also Ted Bundy war für seine Zeit, glaube ich, was sehr Besonderes, weil der überhaupt nichts mit diesem Bild des grausamen, blutlechzenden Serienkillers, des Jack the Rippers irgendwie in gemein hatte, sondern der war halt hochgebildet, der war ein sehr gut aussehender Mann für die 70er, 80er Jahre. Das hat ja auch deswegen so gut funktioniert, weil Frauen ihm halt vertraut haben. Und er war, wenn du jetzt so Interviews von ihm siehst, so um die Zeit rum, wo sie ihn festgenommen haben, dann denkst du wirklich, die müssen ja den Falschen haben. Der Typ ist ja total nett und umgänglich und so. Und das war seine große Pluskarte, die ihn lange Zeit zumindest gerettet hat. Bis dann irgendwann mal einer gesagt hat, also hier die Bissspuren, die sehen aber doch ein bisschen aus wie deine Vorderzähne.
Ja, bei ihm fand ich sehr interessant, dass er bei seinem Verhör, hatte ja nichts zugegeben. Er hat dir bei seinem Verhören, also wenn sie ihn gefragt haben, hast du das gemacht? Dann hat er das nicht zugegeben. Er hat dann erst über seine Taten geredet, als er über sich selber in der dritten Person gesprochen hat.
Ja, das gut, das ist psychologisch krass. Wahrscheinlich sogar nachvollziehbar, weil es da irgendeine Art von Ablösung zwischen dem eigenen Ich, weil so schreckliche Dinge kannst du wahrscheinlich gar nicht tun, wenn du nicht irgendwie zweigeteilt bist. Also jetzt nicht diese klassische, weißt du, was man in Filmen immer sieht, Zwei-Persönlichkeiten-Nummer so, ne? Rebecca möchte sich die Schuhe zubinden, so nicht, aber Ich glaube schon, dass es dann zwei Herzen in einer Brust gibt und dass es bei solchen Menschen, egal wie schrecklich die Dinge sind, die sie tun, trotzdem noch so eine Restmenschlichkeit gibt, die aber dann ausgeschaltet wird. Und ja, bei Ted Bundy war es ja sogar so, dass der Richter, als er ihn zum Tode verurteilt hat, also Richter dürfen ja eigentlich normalerweise nicht sowas wie eine, also Richter müssen unparteiisch sein. Das ist einfach die Grundlage jedes Gerichtsprozesses, dass ein Richter unvoreingenommen an den Delinquenten und auch an die Anklage rangeht. Und er hat der Richter damals, das muss irgendwie Anfang der 80er gewesen sein, ja noch gesagt haben, dass es ihm vom Herzen leid tut, dass er diesen Mann zum Tode verurteilen muss, der auf einem anderen Weg, wenn er einen anderen Weg genommen hätte, eine glänzende Zukunft hätte haben können. Und das ist ja schon, also wir sprechen hier über einen nekrophilen Serienmörder, also jemanden, der wirklich ganz, ganz schreckliche Dinge getan hat. Also, ihr könnt ja mal googeln, wenn ihr den Fall Ted Bundy nicht kennt, aber das ist wirklich eine der, das ist so Top-3-Liste der grusigsten Sachen, die je jemand gemacht hat. Und dann denkst du so, der hat es selbst geschafft, dass dieser Richter sowas wie ein Mitgefühl mit ihm empfunden hat und das sogar formuliert hat in der Urteilsverkündung.
Ja, und das ist heftig.
Das war schon eine erstaunliche Präsenz, die dieser Mann hatte und die ihn lange Zeit, sagen wir mal, davon abgehalten hat, geschnappt zu werden. Ne?
Ja, aber das ist ja auch, das, so wie du das gerade gesagt hast, viele denken ja auch immer, wenn man so zwei Persönlichkeiten hat, zum Beispiel, dass viele nennen das ja Schizophrenie. Sagen, ey, voll schizophren, du bist mal so, mal so. Aber eigentlich ist das ja eine falsche Zuordnung, oder? Weil also eine dissoziative Identitätsstörung, also diese multiple Persönlichkeitsstörung, ist ja anders als eine Schizophrenie. Weil die, ich glaube, die multiple Persönlichkeitsstörung, helft mir mal kurz auf die Sprünge, ist ja so, dass eine Identität, das kann ja auch mehrere Identitäten haben, kannst ja so, keine Ahnung, 50 Identitäten haben, aber die eine Identität weiß nichts über die andere Identität. Die kennt die nicht. Und weiß auch nicht, dass es die gibt.
Ja, also... Ja, aber das ist extrem selten. Extrem selten. Ne? Und also wirklich, diese gespaltene Persönlichkeit hat mit Schizophrenie nicht viel zu tun. Schizophrenie hat ganz unterschiedliche. Es gibt paranoide Schizophrenie, katatone Schizophrenie. Also Schizophrenie ist unterteilt in verschiedene Arten von Schizophrenien. Aber dieses, was man so das Jekyll and Hyde-Ding, ist eine, erstens nicht schizophrenes, zweitens ist es eine Sache, die ultra selten ist. Und es gibt ja diesen Film Split mit, fällt mir gerade nicht ein, aber der mit dem Regisseur von The Sixth Sense, Shyamalan, wo es auch um jemanden geht, der dann irgendwie 20 Personalitäten in sich vereint, die alle nichts voneinander wissen und dann so an- und ausgeschaltet werden. Das ist schon crazy. Die Hollywood-Version dieser Erkrankung. Ne? Aber es gibt wohl schon seltene Fälle von Menschen, die zwei unterschiedliche, miteinander nicht konnektierte Persönlichkeiten haben, die nicht wissen, also wo der eine, wie so eine Lampe, die du an- und ausschaltest. Und das ist natürlich dann auch für Gerichte schwierig, weil natürlich musst du eine Person verurteilen und nicht die jetzt gerade präsente Persönlichkeit. Ich kann jetzt nicht sagen, ich verurteile 50% ihrer Persönlichkeit zum Tod oder ich zu lebenslanger Haft. Dementsprechend, das sind aber alles so, besonders psychologische Termini werden ja gerne falsch verwendet. Und bist du schizophren? Hast du nicht sogar ein Programm gehabt, das du hieß?
Schizophren.
Ja. Ja, nee, aber hattest du nicht irgendeine, ich fühle mich schizophren oder sowas? Türke und Deutsch oder so?
Du meinst Adam und Erdal, der Unzertrennliche?
Ja, das vielleicht.
Ah, aber okay, schizophren war ein Programm von Michael Mittermeier.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja gut,
bist du nicht Michael Mittermeier? Das erfahre ich jetzt.
Wir sehen uns voll ähnlich.
Ja, wirklich total ähnliche Typen eigentlich. Weißt du, was ich übrigens diese Woche mitgebracht habe, weil Sprünki es mir geschickt hat?
Was denn?
Fragen des Publikums. Des Publikums. Fragen unserer Hörer.
Fragen of the Peoples?
Ja, Fragen of the Peoples. Und okay, da sind wirklich ein paar schöne dabei.
Ja, hau mal raus.
Also... warte mal, die liebe Jeslin hat gefragt, jetzt war deutscher Vorausscheid vom Eurovision Song Contest schon, aber für 2026 dann, wenn ihr eine Band gründen wollt, was wäre der Name, wer wäre da so mit dabei an Freunden und Musikstars und welche Musik würdet ihr machen? Wow, das ist eine, Ne, wirklich, boah, allein schon aufgrund des Umstandes, dass wir beide nun mal einen wirklich fundamental unterschiedlichen Musikgeschmack haben, würde ich sagen, absolut, wird das eine ziemliche Herausforderung werden.
Basti hört so richtig hängengebliebene Musik, Alter.
Hängengebliebene Musik.
Gut, ja, Mann, Alter, mit deinem Black Metal, Alter, Black Metal, Punk Rock.
Das ist, also, komm, das ist so, allein, dass du das schon sagst, ganz kurz, allein, dass du das schon sagst, behauptet, also beweist ja, was für eine dumme Scheiße du da redest, weil ich höre Alz, ganz Maul. Sicher, ich höre eigentlich kein Metal und ich höre erst recht kein Black Metal. Wovon redest du denn da?
Halt's also Maul, Alter, Metal. Du hast doch gesagt, du hattest doch so T-Shirts an, Sepultura und so Geschichten, als du jung warst.
Also, ich hatte mit 17 Jahren ein Sepultura-T-Shirt, von dem du mal ein Foto gesehen hast. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Dementsprechend bleibt zur Vermutung und Sepultura ist kein Black Metal.
Es Was ist das? Kuschelrock.
Es ist Kuschelrock. Es ist Kuschelrock, genau.
Small. Sepultura, Alter, den ihre T-Shirts, keine Ahnung, da siehst du irgendwelche Leichen, die aufgespießt sind und das Herz kommt aus dem Arschloch raus und du so, ja, das ist jetzt nicht so.
Volksmusik. Also, ich glaube, das T-Shirt, was du gesehen hast, war übrigens von Soulfly, nicht von Sepultura. Aber egal. Es wäre nicht einfach. Und wen hätten wir dabei? Also Kristall am Akkordeon fände ich schon gut. Das würde mir gut gefallen mit so einem Schifferklavier. Der Junge kommt ja aus dem Norden, der kann das.
Ja, ja. Chris ist ja bekannt dafür. Also der ist ja absolut. Akkordeon absolut.
Absolutes Akkordeon-Genie. Streter am Xylophon hätte ich gern dabei. Mm-mm. Weil ich kann mir niemanden vorstellen, der das Xylophon schräger spielt als Thorsten Streter. Thorsten hat ja sowieso schon... Sagen wir mal, ist ja geschwindungstechnisch ein wenig verlangsamt, so, ne. Ist ja alles so ein bisschen in Zeitlupe, was er so macht. Und wenn ich mir Thorsten am Xylophon vorstelle, alle 3 Minuten kommt ein Ton.
Na, ich könnte mir Thorsten Streter eher an der Triangel vorstellen. Dass er eine Triangel hat und dann immer einmal so, und dann sagt er, nun ja, das war ein Ton, viel ausdrücken wollte und,
aber ich wüsste, wen wir am Schlagzeug dabei hätten. Da müssten sich sogar 2 Kollegen streiten. Atze. Weil es gibt 2 Kollegen, ja genau, Atze oder auch, wer ist auch ein grandioser Schlagzeuger?
Weiß ich gar nicht. Wer noch?
Olaf ist ein grandioser
Olaf
Schlagzeuger.
Olaf Schubert? Echt?
Olaf Schubert ist ein begnadeter Musiker privat und ein sehr guter Schlagzeuger.
Ah, das wüsste ich gar nicht.
Ja, der hat eigentlich auch in der Musik angefangen, soweit ich weiß. Also der
Atze ja auch.
Und Atze Schröder hat mit den Prolls in den 80er Jahren, ich vermute, so Richtung Punkmusik gemacht und ist auch ein sehr guter Schlagzeuger.
Atze ist einfach ein geiler Dude, Alter, aber Olaf ist
Atze,
auch
mit Atze würde ich einfach so touren, auch wenn er gar nicht mitspielt, weißt du, ist auch egal. Atze würde ich einfach so, Atze wäre wie so ein cooler Onkel, den man immer dabei hat. Einfach so, der hat keine richtige Verwendung in der Band, aber der ist einfach dabei, weil er cool ist, so sieht's aus.
Ja, genau. Der ist wirklich cool, also für alle Leute, die denken, dass Atze so auf der Bühne ist. Und nee, der ist wirklich cool einfach. Der ist einfach cool, Alter.
Einfach ein total cooler Typ.
Cool. Ja.
Ja, wirklich.
Ja, aber welche Musikrichtung jetzt, Basti? Also wir werden uns da definitiv nicht einig. Weil,
naja, wir leben ja in Zeiten, in denen Bands 2 Musikrichtungen gleichzeitig machen. Hip-Hop, Death Metal können wir machen. Nee. Also du rappst vorne. So, hey Leute, ich komm aus dem Block. La, 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 la. Und so. Und ich dann so, cool.
Hast du gerade in den Spiegel geguckt, oder was?
Nee, ich habe mir hier dein erstes Album gefunden, deine erste CD noch angeschaut.
Aber jetzt warte mal ganz kurz. Wieso hast du mich jetzt so billig rappend nachgemacht?
Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du cool rappen kannst, weil du hast schon oft hier im Podcast versucht zu rappen und es war immer irgendwie unangenehm. Weil es war so ein bisschen wie, wenn der leicht zurückgebliebene Cousin, was auf Oma Ernas Geburtstag auf der Blockflöte vorspielt, aber aus Höflichkeit klatschen alle.
Du kannst mal ganz ruhig sein, Alter. Als wir in der Türkei waren und einen Track aufgenommen haben, ich, Basti, halt deine Fresse, Alter. Der Basti, nur noch mal für euch ganz kurz, für die, die es nicht mitbekommen haben. Wir sind ja in die Türkei gegangen für unsere TV-Show Bratwurst und Baklava, die übrigens im April weitergeht auf Pro7. Müsst ihr euch reinziehen.
Basti geht weiter? Bin ich doch dabei?
Ja, du bist noch dabei. Also bei der Staffel ja.
Aber ich werde aus altem Material reingeschnitten, weißt du, so wie bei Zurück in die Zukunft 2, wo man den Darsteller aus Zurück in die Zukunft 1 ungefragt reingeschnitten hat. Ich bin gar nicht wirklich dabei gewesen, sondern es wird einfach B-Material genommen, bei dem ich so aus der ersten Staffel.
Genau, richtig, also richtig billig reingeschnitten. Kennst du das, so Videos, wo so zusammenhangslos Sachen reingeschnitten werden?
Ja.
Ja. Kennst du die? Zum Beispiel bei deinen Instagram-Videos, die Zuschauer, die 12-mal im gleichen Video sind, in 8 verschiedenen Locations.
Ja, das ist manchmal ärgerlich, wenn die Zuschauerkamera nicht funktioniert. Da muss man halt Leute aus einer anderen Halle reinschneiden.
Ich habe mir gedacht, ich so, Alter, war diese ganze Frontreihe in 8 Shows mit dabei?
Ich habe die immer. Ja, das ist. Mir hat doch letztens jemand geschrieben, dass ich im Publikum gekaufte Akteure sitzen habe, die auf meine Fragen antworten, wenn ich die was frage, so was machst du beruflich und so. Damit ich darauf spontan antworten kann. Und das ist der Beweis dafür. In jeder Show sitzt die gleiche Frontreihe. Das ist erstaunlich.
Oh, scheiße. Aber warte, du hast mich doch gerade irgendwas gefragt. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Rappen. Warum ich dich schlecht rappen?
Ja, genau. Warum Basti nicht schlecht rappt? Wir waren in Istanbul. Okay, und der Plan war, dass wir einen türkischen Song aufnehmen. Dann hatte uns richtig Produzententeam und allem drum und dran. Und auf jeden Fall haben wir da Texte zugeschickt bekommen von dem Rapper, wie er sie rappt, und sollten auch noch was dazu schreiben, falls wir jetzt noch auch textlich stattfinden möchten in dem Ganzen. Und jetzt ich voll geübt zu Hause, Sachen aufgeschrieben und so. Und Basti, wir sind schon in der Türkei. Basti sitzt jetzt im Bus und ich so, ja, hast du einen Text geschrieben? Der so, ich mach das einfach nachher jetzt, okay? Also ich mach das jetzt während der Fahrt, weil darin bin ich richtig stark. Texte bin ich richtig stark. Und dann saß er im Bus, wir fahren so, ein Basti-Typ voll Handy, voll konzentriert, und du siehst so, wie er so seinen Eminem-Moment hat.
Vor sich her. You've got one chance, one opportunity to get what you ever wanted, yeah.
Und dann hat er so sein, dann hat er kurz gesagt, können wir bitte hier stehen bleiben? Ich so, warum? Der so, ja, dann ist er kurz im Bazar, hat sich so einen Kapuzenpullover gekauft. Und so Rapper-Moment wie Eminem zusammen. Und dann kommen wir dort dann im Studio und dann auf jeden Fall lässt der Typ den Beat laufen und ich rap so ein und die gucken alle, die so, ey, cool, cool, und dann jetzt so Basti dran und der so, ich bin hier und du bist da, Özcan ist hier gar kein Star. Ey, das...
Ja, das ist halt, es tut mir leid, dass du meinen Flow nicht imitieren kannst. Ich weiß, du versuchst es. Aber ich habe halt Lines gespittet und Bytes gerimed. Das war wirklich, nee, es war erbärmlich. Also ich kann nicht rappen. Ich will auch nicht rappen. Aber das war wirklich unangenehm, das muss man sagen. Ich konnte das gar nicht. Also gar nicht.
Wir haben uns so kaputt gelacht.
Dann habe ich halt also inhaltlich waren die ganz lustig, die Lines. Aber es war halt.
Die Texte waren gut.
Ich kann halt nicht rappen. So, und dann haben die halt gesagt, okay, dann packen wir das hinten dran, und dann haben die das einfach an den Track hinten dran gepackt, mein Teil. So, dann komme ich schon vorbei und dann komme ich so, la 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 la, so richtig scheiße.
Der Track war komplett 3-Minuten-Track, ist vorbei, Musik ist aus, und der Basti sagt dann am Ende, ja, und Özcan ist da und ich auch.
Aber das fand ich eigentlich ganz cool, weil es so schlecht war. Also das war wiederum irgendwie auch wieder in Brand. Ich meine, es hat ja auch keiner, ich habe leider, Musikalität ist nicht mein Ding, sagen wir mal so. Das überrascht jetzt viele, aber es ist einfach nicht mein Ding. Ich habe kein Gespür dafür.
Ja, aber heißt nicht, dass man kein guter Musik, also man muss ja unterscheiden zwischen Leute, die Musik machen, und Leute, die Musik hören. Und es gibt ja Leute, die einen tollen Musikgeschmack haben. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass du einen schlechten Musikgeschmack hast, abgesehen jetzt von deiner Death Metal, Punkrock, ich schlitz mein Auge auf und spritze es gegen die Hausfassade meines Nachbarn.
Genau, klassisch, was sie alle machen da. Also was ich auf jeden Fall, Rick Rubin, der bekannteste Producer des Planeten so ziemlich, hat mal gesagt, er kann kein einziges Instrument spielen. Das ist so ein Typ in so einem langen Bart, Halbglatze, hat keine Ahnung, R.E.M., Nirvana, die Red Hot Chili Peppers, hat wirklich Johnny Cash, alle großen.
Wow, krass.
Also wirklich, Rick Rubin ist einfach der größte Name im, sowas, was, keine Ahnung, Quincy Jones im Soul wäre, ist eher in alternativer und Rockmusik und was auch immer. Und er kann kein einziges Instrument spielen. Ja, hat er wirklich selber mal gesagt, kann er nicht. Er lebt von seinem Gefühl. Das ist okay, von seinem Gefühl. Aber ich glaube, dass er damit recht hat, weil er sagt den Bands dann so, ey, das und das würde da noch passen, oder ihr müsst den Song so und so arrangieren. Und das hat sehr oft schon funktioniert. Er hat wirklich sehr viele große Klamotten auch aus dem Hip-Hop zum Beispiel produziert, auch Tupac und so, also wirklich großer Produzent. Ja, krass. Rick Rubin ist riesig. Und ich glaube, es war Tupac. Aber jedenfalls der sehr große, also in allen Musikbereichen.
Voll am Ende war es Nana.
Nana. Was ist eigentlich aus Nana geworden?
Keine Ahnung, da heißt jetzt Lady Gaga. Keine Ahnung. Nein, Nana,
und das glaube ich,
wie ging
schon
sein Song? Wie ging sein Song, Basti?
Yo. La 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 la. Ist das Nana gewesen?
Nein, das war spann den Wagen an. Was war das gerade? So.
Spann den Wagen
an. Wenn der Wind
von den sieben Zwergen.
Holy.
Wie ging denn der Nana? The Black Man Comes? Oder wie ging das nochmal?
Ah, genau. Oh, can you hear it coming? When the dark man, you better keep running. Nana is coming for you. What you gonna do? Oh mein Gott. Keep on dark man. Weißt du, ich habe gestern einen richtig coolen Moment gehabt mit meinen Kindern. Ich habe Gangsta's Paradise laufen lassen. Im Auto. Und die fanden den Song cool. Von Coolio.
Ich glaube, der ist auch zugänglich für Kids. So, also ja, alles, was so wiederholbare Songstrukturen hat und so, das mögen Kinder eigentlich ganz gerne. So.
Ja, weil normalerweise, wenn ich so Mucke aus der alten Zeit so laufen lasse, sagt meine Tochter immer so, ey Papa, du bist so peinlich, mach mal anderes Lied jetzt, also irgendwas halt so, was aktueller ist, so Kendrick Lamar und so Geschichten. Aber Gangsta's Paradise hat mein Sohn dann gesagt, mach mal nochmal. Und dann haben die so versucht mitzumachen so. Vor allem bei der Hook haben die dann so mitgesungen.
Wie süß. Ich glaube, dass der Erfolg von DJ Bobo zu 90% darauf basiert, dass Kinder das lieben. Also du kannst jedem Kind der Welt kannst du DJ Bobo vorspielen und die finden es alle geil. Stopp. Als Erwachsener kann man es kaum ertragen, aber als Kind findet man es richtig geil.
Stimmt nicht. Stimmt nicht, Basti. Und das ist der Erfolg DJ Bobos. Weißt du, warum der erfolgreich war? Weil alle seine Lieder konnten. Jeder hat gesagt, DJ Bobo, aber jeder konnte alle Texte auswendig. Jeder konnte alle Texte von DJ Bobo auswendig. Music, I just wanna live on the floor, I sing burn down, wanna ain't no more. Du hast sofort, egal, we live a freedom, when I will forget you.
Das Geile an DJ Bobo fand ich immer, dass er eigentlich ja unwichtig ist bei der Musik. Er macht ja immer diesen unangenehmen Rap-Part. Weißt du, so, Music is what I'm living for. Bla, 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 bla. Und dann denkst du so, jetzt komm, mach die Sängerin wieder. Und dann kommt die Sängerin, die keiner kennt, die den Refrain singt, die auch im Song erwähnt ist. Und es ist immer, pray for freedom oder was weiß ich. Oder, also es ist immer der Refrain, der die DJ Bobo Songs groß gemacht hat. DJ Bobo kannst du aus jedem DJ Bobo Song komplett rausschneiden und es merkt keiner.
Stimmt, Alter, warte mal, DJ Bobo Songs. Du hast recht, Alter, keiner kennt die Frau bei DJ Bobo.
Es ist ja ganz oft in diesen Bands der 90er, dass es eigentlich immer so eine Refrainsängerin gab, die viel wichtiger war als die eigentliche Musik. Das ist doch bei Coolio auch so. Also der Refrain wird zwar nicht von der Frau, aber von einem schwarzen Sänger gesungen, den auch keiner kennt.
Basti, du hast recht. Du hast recht, guck mal auch. Love is all around, everything you do, love is all around. Das war ja die Frau, die das gesungen hat.
Ja, klar.
Stimmt, Alter. Krass.
DJ Bobo kommt in seinen eigenen Songs nur sehr wenig vor eigentlich. Das ist das Erstaunliche. René Baumann heißt er, glaube ich. Ich habe ihn irgendwann mal getroffen bei irgendeiner Show. Ist ein unglaublich netter Typ. Man kann DJ Bobo nicht haten. Er ist
das
einfach
stimmt.
Total nett.
Ja, ja.
Und ich finde es auch geil, dass er es immer noch durchzieht. Ich dachte so, letztens habe ich irgend so ein Plakat gesehen. Ich dachte so, wo spielt DJ Bobo jetzt? Wahrscheinlich irgendwo im Rumpelkeller. Lanxess Arena, Bruder.
Ja.
Der spielt einfach noch stabil 25 Jahre, nachdem die Songs aktuell waren, immer noch Lanxess Arena.
Und er lebt in der Schweiz, Digga. Also du weißt, so einfach so steuermäßig ist er richtig gut drauf.
Ja, das ist natürlich ärgerlich für ihn, weil mit dem, was er in der Lanxess Arena verdient, kann er in der Schweiz 3 Snickers kaufen. Aber trotzdem, ich glaube, es geht ihm nicht schlecht. Er ist ja Schweizer. Er wird der erfolgreichste Schweizer Musiker aller Zeiten sein, oder? DJ Bobo? Viel größer als der wird es nicht mehr gehen.
Wie bedankt er sich, Basti? Mach ihm mal nach. Wenn er 60 wird, so seine 40 Jahre Musikkarriere.
Ja, mach Leute. DJ Bobo. Ja, Leute. Ich will mich pray for freedom. Und bei mir klingt das wie Beckenbauer.
Warum wieder Russe?
Das war kein Russe, das war Beckenbauer.
Du so wie Brevo Frieda. Hey, willst du mal einen richtig peinlichen Moment hören, den ich heute erlebt habe? Heute Morgen, ich bin um 5 Uhr aufgewacht. 5.30 Uhr, das war gelogen. Ich bin 5.30 Uhr aufgewacht und musste zum Flughafen nach Stuttgart. Bin ins Auto gestiegen und wollte noch kurz eine Cola Zero kaufen. Es gibt viele andere. Nee, stimmt, eine Cola Zero. Ich habe ja nicht die Marke genannt. Ah doch, Zero ist ja schon die Marke, oder?
Okay, es gibt viele Colas. So, jetzt erzähl, was du machst.
Zuckerfreie Cola-Getränke. Ja, ich würde es jetzt einfach nur korrekt machen. Auf jeden Fall, ich laufe rein. An der Kasse steht ein Typ. Ich sehe ihn von hinten. Du merkst, er geht ins Fitnessstudio. Jeanshose, ein bisschen engeres Oberteil. Und die Mitarbeiterin da bei der Tanke, die kenne ich, ist so eine Türkin, die auch so, keine Ahnung, 45 Jahre alt, ist immer gut drauf, lässt auch dort türkische Musik laufen, so wenn sie arbeitet, macht meistens Nachtschicht. Auf jeden Fall, er steht da und sagt sie so, also ich komme rein und der lacht schon so, ja, 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 ich hatte gestern Geburtstag, ja. Und die so, hä, alles Gute zum Geburtstag. Und er so, ja, rate mal, wie alt ich geworden bin. Und ja, so genau so, wie ich es gerade nachmache. Und ich stehe dahinter und ich hab's voll eilig bis zum Flughafen, Alter. Und die so, ich weiß nicht, vielleicht 41, ja, so, nein, 45. Krass, oder? Krass, oder? Oh. Digga, der hat einfach so nicht... Und ich war so, hey, Alter, die hat dich gerade einfach 4 Jahre jünger geschätzt, was ist jetzt dein Problem? Weißt du, und der so, krass, oder? Und dann war der so voll motiviert. Dann hat er sich so einen Kaffee und dann hat er die ganze Zeit so zu dir rüber. Man glaubt es nicht, oder so? Kennst du Leute, die so, ey, der hat...
Die so ein Gespräch führen wollen, ne?
Ja, boah, das war so... unangenehm. Und er hat sich dann zu mir gedreht und er sah aus wie 67. Weißt du? Also, ich glaube, die hat es einfach so höflichkeitshalber, hat die halt gesagt 41. Und der so, ich lass mir jetzt einen Bart wachsen. Und ey, das war richtig Panne, Alter.
Meinst du, der Kollege war auf Material oder was?
Nee. Nein, so war der nicht. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, Leute...
Ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe von meinem Kiosk-Typen, der letztens auf Material war. Habe ich dir das erzählt? Ja, ne? Der vorgeguckt in meinen Kiosk reingelaufen ist?
Nee. Also der Chef, also der Besitzer?
Nee, ich hab einen netten türkischen Kioskmann, der direkt unter meinem Haus ist. So. Und ich komme, war mittags, wollte ich mir was im Kiosk holen. Und vor mir kommt einer, steigt aus dem Porsche aus oder fetter Mercedes. Jedenfalls eine richtig fette Karre.
Mhm.
Und der lief schon so komisch, wo du so denkst, also irgendwas ist nicht richtig bei ihm so, ne? Und dann kommt er da rein.
Wie meinst du, so übermotiviert gelaufen?
So breitbeinig, oder? Zu schnell übermotiviert.
Okay.
So als wenn er gefilmt werden würde für ein schlechtes Video oder so. Als wenn er jetzt so ein Cowboy wäre oder so. Also er lief nicht wie ein normaler Mensch läuft, sondern wo du denkst, so irgendwas stimmt nicht. Dann kommt er da rein und grüßt schon meinen Kioskmann so seltsam. Hallo! Und denkst du, okay.
Scheiße.
Hallo. Und dann was wollte er nochmal? Ey, wo ist die Capri-Sonne? Ey, wo ist die Capri-Sonne? Mein total netter Kioskmann, ja, wir haben hier die und die. Wie, habt ihr kein Multivitamin? Ich dachte so, mein Gott, Alter. Mein Gott, bitte fahr nicht mehr Auto, oder? Und dann steht er da so. Ja, ist geil, ich nehme auch noch Kaugummis. Kaugummis. Und hast du Lucky? Hast du Lucky? Ja, komm, hier, nimm die Lucky. Und dann wirft er irgendwie einen Huni hin und sagt so, stimmt so, Bruder, stimmt so. Und ich zieh mir hier noch. Und ich denke so, Alter. Und der war, und dann fasste er sich immer so ins Gesicht so nervös. Der war definitiv hardcore.
Boah,
auf
dann
Koks.
War der voll drauf, Alter.
Der
dann
war richtig drauf.
Wenn er Huni hingelegt hat und gesagt hat, es stimmt so, dann war der so richtig auf Material.
Und mein Typ, oder ein Fuffi, ich weiß nicht, ein Huni oder Fuffi, und dann mein Kioskmann, der ist so ganz, so richtig so ein Paragraphen, so weißt du, wenn ich irgendwie ihm sag, so 10 Cent kannst behalten, dann gibt er mir die wieder und so. Der ist so super genau, ne? Und er ist so, nein, das werde ich nicht behalten. Hier, ne, gib ihm irgendwie 38 Euro oder was weiß ich. Nein, Bruder, ich hab gesagt, du sollst nehmen. Nimm das. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich die Polizei rufe und sag, ey, der Kollege hier steigt jetzt gleich wieder in sein Auto und fährt los, weil den kannst du guten Gewissens kein Auto fahren lassen.
Nee.
So.
Also, da hätte ich dir sogar recht gegeben, dass du das machst. Also das ist für mich, Alter, Leute, die auf Material oder besoffen Auto fahren, geht gar nicht.
Es ist aber auch nur eine Vermutung gewesen, weißt du? Also am Ende ist es einfach ein Spacko. Weiß man ja auch nicht. Ja, meine Erfahrung mit Leuten, die so hart auf Drogen sind, sind relativ gering. Also ich konnte das jetzt nicht so richtig zuordnen, aber als er dann aus dem Ding rausgestiefelt war und wieder in sein Auto stieg, da guckte mich auch mein Kioskmann an und wir beide so, was war das denn, ey? Also, wo ist die Capri-Sonne? Wir habt kein Multivitamin.
Der war so, ich brauch mein Vitamin. Das ist auch immer geil, Alter, weißt du, so Capri-Sonne, einfach so Zuckerpaket und dann schreiben die noch Multivitamin drauf. Wo ich mir denke, so, ja klar, Alter, du hast auf jeden Fall Vitamin.
Ah, sie haben sie jetzt noch ein bisschen fetter gemacht für Kinder. Es gibt ja jetzt auch noch Capri-Sonne Einhorn und Capri-Sonne Fee und so, weißt du, dann so irgendwelche, was auch, also bei sowas frage ich mich auch immer, sollte man das nicht verbieten? Weil das ja Beschiss ist, das ist ja Quatsch. Also es ist zwar Werbung, aber jedes Kind, das davor steht und sieht Capri-Sonne mit Orange oder Capri-Sonne mit Einhorn, will natürlich Einhorn haben. So ist ja klar. Jedes kleine Mädchen.
Mhm.
Da ist dann aber nochmal Doppelzucker drin. So. Also ist es okay, dass man das gegenüber Kindern so bewirbt? Ich weiß es nicht.
Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Also diese gesamte Industrie, die da auf Kids auch, du weißt ja, die ganzen Schokoladenhersteller, Nutella. Guck mal, wenn du die alten Nutella-Werbungen anguckst, dann steht da ein Arzt oder halt so ein Laborant in einem weißen Kittel und sagt, ja, und hier haben wir die wichtigen Bausteine, Calcium, bla 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 und das.
Ja, stimmt,
und das ist Nutella, weißt du? Und so haben die halt Nutella vertickt. Aber du weißt ja, dass es einfach eine Hardcore-Kalorienbombe ist. Zucker des Grauens, Palmfett und. Es schmeckt killer. Darüber braucht man gar nicht diskutieren. Also Nutella ist geil. Ich esse es ja auch, aber so wie es halt damals präsentiert worden ist.
Es geht nicht darum, dass man es konsumiert, es geht darum, dass sie dich halt nicht belügen dürfen beim Einkauf. So, die dürfen dir halt nicht das Gefühl geben, dass du jetzt gerade gesund eingekauft hast.
Genau.
Das ist ja wie bei Erdbeerkäse Nadine damals. Kennst du noch diese Frau, die sie bei irgendeinem Trash-Format, Frauentausch oder so gefilmt haben, die dann dachte, für mich ist Biomüll. Und dann hat sie ihren Kühlschrank gezeigt und dann so, lecker Erdbeerkäse und ich trinke auch gerne Fruchtsäfte, hier Fanta. Weißt du, wenn du angekommen bist bei Fanta ist Fruchtsaft, dann ist dein Leben sowieso schon vorbei.
Ja, also dann ist durch. Weißt du, was sehr interessant war? Ich habe eine Dokumentation angeguckt, vor 2 Tagen, glaube ich, war das, auf YouTube von Arte. Und ich glaube, Arte war es, ja. Da ging es darum, dass ein brasilianischer Wissenschaftler war, das hat eine Behauptung, eine Theorie aufgestellt, eine Behauptung gestellt, dass ihm das... Weil wir sind ja immer davon ausgegangen, wir sind ja immer von diesen Nährstoffen ausgegangen. Also diese ganzen Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette etc., davon gesättigte Fettsäuren etc. Okay. pp. Ja. Dass das ja ausschlaggebend ist, wie wir uns ernähren und halt auch dementsprechend, ob du dann Fett aufbaust und. Und der hat eine Theorie aufgestellt, weil er eine Studie gemacht hat, dass das nicht damit zusammenhängt, sondern mit industriell gefertigten Lebensmitteln und nicht industriell gefertigten Lebensmitteln. Der hat dem einen ganz anderen Namen gegeben. Und erstaunlicherweise, ein amerikanischer Wissenschaftler hat diese Theorie dann aufgenommen und wollte halt widerlegen.
Was hängt damit zusammen, ob wir zunehmen oder was meinst du?
Ja, genau. Also das ist gesundheitlich. Also es geht jetzt darum, zum Beispiel, du hast eine industriell gefertigte Pizza oder keine Ahnung, irgendwelche Hähnchenteile, die dann so gemanscht sind und zu Nuggets verarbeitet werden und. Und letztendlich besteht das ja alles aus gewissen Bausteinen. Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße zum Beispiel. Ja, so die Hauptnährstoffe, die wir zu uns nehmen. Und er hat dann gesagt, dass die Sachen, die industriell gefertigt sind, also die du zu Hause so in der Form nicht zubereiten kannst, schädlicher sind für den Körper, obwohl sie die gleichen Nährstoffanteile haben, als
weil sie irgendwie verarbeitet sind, oder?
Genau, weil sie verarbeitet sind. Und ein Amerikaner wollte das widerlegen, dann haben die wirklich eine Studie gemacht und haben festgestellt, dass das tatsächlich so ist. Also das industriell gefertigte Sachen, alle Sachen, Fertigprodukte, die du dir kaufst, die abgepackt sind, etc., Jetzt würden einige sagen, ja, es war ja schon immer klar, dass die ungesünder sind. Nein, weil es ging ja immer darum, dass wir davon ausgegangen sind, du guckst ja immer hinten drauf auf den Nutri-Score und sagst, ey, okay, das hat jetzt zum Beispiel 14 Gramm Eiweiß, das hat 12 Gramm Fett und dementsprechend hast du dich ja für etwas entschieden oder gegen etwas entschieden. So, fertig, ja, aber Pasta.
Ich glaube schon, dass das Wissen, dass das in irgendeiner Weise verarbeitete industrielle Nahrung ungesünder ist, das ist doch schon, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, oder?
Nee, also weil du ja davon ausgehst, also warum soll
das
eine Pizza...
Dass es nur an den Nährstoffen liegt, meinst du? Also,
ja, warum soll eine Pizza, die industriell gefertigt ist, weißt du, die besteht ja auch aus Teig und zum Beispiel
weil
Thunfisch
wahrscheinlich
drauf,
so viel Zusatzscheiß drin ist, den wir nicht, weißt du, das ist ja,
ich
wie wenn du,
nicht.
Keine Ahnung, auf die Rückseite von einem Fruchtgetränk oder Capri-Sonne oder was weiß ich drauf guckst, da stehen irgendwelche kryptischen Begriffe, von denen du noch nie gehört hast, von denen du auch nicht beurteilen kannst, ob sie gut oder schlecht sind. Also Reinhard sagt ja immer, alles ist Chemie. Also am Ende ist auch in der Natur alles Chemie. Aber trotzdem kannst du doch nicht beurteilen, ob jetzt, klar, Ascorbinsäure kennt man vielleicht noch oder Phosphat, irgendwas. Aber den Rest der Sachen, die auf den meisten industriellen Sachen draufstehen, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt mal irgendwas im Kühlschrank hole und lese dir vor, was da drin ist, kann ich dir doch bei 70% der Sachen nicht sagen, was das ist. Weißt du?
Ja, stimmt
also,
doch.
Keine also, Ahnung, was das sein soll. Also hätte ich jetzt auch welche von ausgegangen, dass das ungesünder ist, muss ich sagen. Aber ja, wir kriegen es halt nicht hin, uns von sowas fernzuhalten. Also
ja, ich sag's
ich
mal
bewundere
so,
also, und beneide Leute, die, wie soll man sagen, die diese dieses Durchhaltevermögen, diese Möglichkeit haben, nur selbst zu kochen und so.
Ja, mega, auf jeden Fall. Also Leute, die Sachen selber kaufen und selber zubereiten, es ist definitiv also gesünder, wie wenn, obwohl du das gleiche Produkt am Ende halt produzierst.
Ich würde gerne das machen, aber mein Leben lässt das einfach nicht zu. Also
ja,
doch,
klar.
Natürlich ist das auch wieder Quatsch. Dein Leben lässt alles zu. Also dann stehst du halt 2 Stunden früher auf. Aber mache ich halt nicht. Also eigentlich verlogen zu sagen, nee, geht nicht. Natürlich wird das gehen. Ich stehe 2 Stunden früher auf und koche für die Woche vor. So irgendwie
gesundes
Zeug.
Ja, so Prep-Meals,
Meal.
Meinst du?
Das habe ich mit meiner Frau auch mal probiert, Prep-Meal. So, das ist eigentlich ganz geil. Ja, ist eigentlich ganz geil. Aber dann hält man das irgendwie nicht durch. Also ich zumindest halte das dann nicht durch. Ich mache das dann halt einfach nicht fertig. Weißt du?
Ja, ist auch nicht einfach, Alter. Ja, ist auch nicht einfach. Also ist jetzt, ich glaube, so als Außenstehender ist es immer einfach irgendwas zu behaupten. So, ja, man muss nur die Motivation, also... Aber ich glaube,
ja,
damit
du kennst
steht
es doch, keine Ahnung, dann sitzen wir 6 Stunden, genau. Also in unserem Job, dann sitze ich 6 Stunden im Auto, um irgendwo nach Leipzig zu fahren und dann hast du dein Prep Meal vergessen, dann ziehst du dir halt doch wieder deinen Raststättenburger oder was auch immer rein. So,
ja, ne? Du kannst ja auch nicht deine 12 Prep Meals mitnehmen. Also wenn du auf Tour bist, ist ja jetzt, geht ja auch nicht, ja.
Da ist unser Job leider ein bisschen erbarmungslos, dass solche Sachen halt dann leider wirklich irgendwie nicht gehen. So, ne? Also... Aber natürlich kann man sich auch in unserem Job gesund ernähren. In jedem Job kann man das. Nur ich habe das Gefühl, dass besonders als tourender Comedian ist es echt schwieriger.
Ja, ich glaube, das hängt auch mit uns selber zusammen. Also du und ich sind da vielleicht nicht so diszipliniert wie andere, die es halt knallhart durchziehen.
Bei also, jeder Bratwurst- und Baklava-Show weißt du ja, was da immer hinter den Kulissen liegt, ne?
Ja, Digga. Baklava.
Immer Baklava. Und ich liebe Baklava. Und das sind auch noch die besten Baklava in Köln. Und ich bin sogar schon in deine Garderobe geschlichen, um deine auch noch zu fressen.
Ja, du Bastard, ich weiß.
Weil ich die so liebe, ne? Und dann denke ich immer so, soll ich der Produktion sagen, die sollen das nicht mehr besorgen, damit ich mich daran nicht so komplett absurd fett fresse? Und dann denke ich, ja, man lebt doch nur einmal.
Ja, aber du bist schon so Naschmaul, das weiß ich. Du
ich
hast
bin
auch, als wir
Naschmaul.
Jetzt beim Kölner Treff waren auf dem Tisch, waren so Haribos und so. Ich glaube, du hast das halbe Glas vernichtet.
In einer Talkshow, in der man eigentlich reden soll, verstehst du? Die stehen da eher als Deko und ich fresse mich die ganze Zeit da durch. Ich bin echt nicht gut in sowas.
Irgendwann habe ich das Glas so vor Basti gestellt.
Hast du vor mich gestellt? Ja, das war sehr nett von dir, danke.
Das war einfach von dir. Ja, aber manchmal hat man, bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich bei meiner Mama bin, ich weiß nicht warum, dann eskaliert es bei mir immer. Also nicht nur das, was sie kocht, sondern ich esse dann auch Süßigkeiten und auch noch Nachtisch und das halt nicht nur eins,
das ist halt deine Mama, ne? Da gibt's die gute Küche so.
Ja, bei uns ist ja jetzt gerade Bayram, also der Fastenmonat Ramadan ist vorbei. Heute ist ja der zweite Tag, an dem wir aufnehmen, also der zweite Ramadan, Bayram-Tag. Und für alle, die zuhören, alles Gute nochmal zu Bayram nachträglich, weil wenn ihr die Folge hört, ist schon alles vorbei. Aber gut Geld gemacht.
Also jetzt könnt ihr wieder entspannt essen.
Ja, jetzt ist wieder ganz normal. Jetzt ist wieder Normalitätes.
Wie lange geht nochmal Fastenzeit?
Ein Monat. Boah, das ist hart, also es richtet sich immer nach dem Mondkalender. Deswegen ist der Monat Ramadan verschiebt sich immer 10 Tage zurück, so gesehen. Also nächstes Jahr fängt es 10 Tage früher an ungefähr. Und dann geht es wieder halt 30 Tage und dann das Jahr drauf wieder, weil vor 8 Jahren, 9 Jahren war es im Sommer. Also wirklich im Hochsommer. Jetzt ist es easy going. Jetzt kannst du ja um 18 Uhr, als es anfing, 18.30 Uhr in 4 Jahren oder so, isst du um 5 Uhr und dann um 17 Uhr darfst du wieder essen, also 12 Stunden. Eigentlich ist das wie so ein Intermediate Fasting Ding, das gleiche.
Das ist schon, also Respekt für die, die es durchhalten, weil das schon hart ist, ja, irgendwie, finde ich.
Ja, wirklich. Ja. Das ist cool, also eigentlich, wenn du so diesen, so die ersten 2 Tage sind anstrengend, muss ich zugeben, also man würde lügen, würde man sagen, nee, das ist sofort super. Die ersten 2 Tage ist halt wieder so diese Umgewöhnungsphase, aber dann geht's, dann bist du im Flow. Dann ist es sogar ungewohnt, wenn du tagsüber isst, weil dann ist so ein ganz komischer Rhythmus für dich. Aber du darfst halt nicht übertreiben, weißt du, das was viele ja, falsch machen.
Wann darf man denn dann, also man darf ja auch nicht trinken. Und
genau.
Aber das ist doch auch für den Kreislauf etc., weißt du? Also wenn man jetzt wirklich fühlt, mein Kreislauf geht in die Knie, darf man dann auch nicht trinken?
Ja, natürlich, natürlich. Bro, guck mal, immer wenn du, also wenn es gesundheitlich dir schaden soll, schaden wird oder so, dann musst du das Fasten brechen, dann ist sogar verboten. Du darfst auch nicht fasten, wenn du krank bist, darfst auch nicht fasten, wenn du schwanger bist oder wenn du deine Tage hast, darfst du auch nicht fasten. Zum Beispiel, also nur wenn du fit bist und das durchhältst. Natürlich ist das den inneren Schweinehund besiegen und eigentlich ist das ja sowas wie die Adventszeit, weißt du? Es gibt ja auch Fasten im Christentum, da verzichtet man ja auf gewisse Produkte, aber es geht ja eigentlich darum, so auf das Weltliche zu verzichten und sich zu besinnen. Das ist so eigentlich so der Kern, die Kernaussage. Und das ist wie so ein Reinigungsmonat, weißt du, wie so eine Waschstraße, sage ich jetzt mal. Wenn du aus dem Ramadan rauskommst, solltest du eigentlich ein besserer Mensch geworden sein. Also deine
Du bist, die Habits, schlechten Sachen sind aus dir rausgereinigt.
Ja, nee, aber dass du dich halt mehr besinnst einfach, dass du weißt so, hey, warum lebe ich eigentlich, dass du dich ein bisschen deiner Religion widmest und auch sagst so, hey, was habe ich falsch gemacht in meinem Leben, was könnte ich ändern, du, also nach Ramadan ist auch beim Gebet, also an diesem Bayram-Gebet, wo man dann halt in die Moschee geht, sagt auch der Hodja, vergebt den Leuten, mit denen ihr Streit hattet, brecht die, also alles, weißt du, wie so ein Neuanfang, wie so aus diesem Monat raus und sagen, okay, jetzt gucke ich, dass ich wieder alles in den Griff bekomme, besser werde und einfach ein besserer Mensch werde. Das ist so eigentlich.
Ja, an sich ein schöner Ansatz bei der Nummer, ne?
Ja, aber ich verstehe dich, also ich kann das ja bei dir jetzt auch nachvollziehen. Ich meine, du bist Atheist, du sagst auch so, ja, jetzt dieses ganze Salam alaikum Kadabra, Hokus Pokus, ist nichts für mich. Aber ich verstehe das auch. Also, wie gesagt, für die, die es machen wollen, die machen es halt. Die, die es nicht machen wollen, die machen es halt nicht. Weil letztendlich ist es ja deine Religion und dein Dialog mit dem, woran du glaubst. Und entweder du machst es oder nicht. Also, am Ende, wenn du dran glaubst, musst du ja dafür gerade stehen, dass du es nicht gemacht hast und niemand anders.
Das ist eine gute Zusammenfassung von Religion. Ich bin ja bei dem Thema sowieso ziemlich weit raus, du kennst mich ja. Übrigens, ja, ich habe noch eine Frage von, die müssen wir noch kurz verhandeln hier, eine Frage von Sprünki.
Stimmt.
Da sind wir eben von weggerückt. Die fand ich auch ganz gut. Wo haben wir sie denn? Warte, nee, da nicht hier. Wo ist sie denn? Da. Das ist schön. Von Yassin. Nee, von Danny. Das ist eine gute Frage. Ah nee, da, warte mal. Das, das war das, was Sprücki dazu geschrieben hat. In welcher, also erstmal danke an Danny. In welcher Welt aus einem Film oder Büchern oder so würdet ihr am liebsten leben?
Oh. Das ist eine gute Frage.
Die ist gut, ja. Finde ich auch gut.
Hunger Games.
Das ist wirklich die least. Also von allen Möglichkeiten ist die Welt, in der Leute gejagt werden, um zu überleben. Das ist dein erster. Ist das so eine Art, jetzt erkennt es nach dem Ramadan. Also Hunger Games ist Ramadan im weitesten Sinne.
Ja, Mann. Shit.
Also.
Dort. Aber das ist eine geile Frage. Es ist eine super geile Frage.
Gut,
welche,
ja.
Welche würdest du denn gerne nehmen, Basti? Erzähl doch mal.
Das ist wirklich ist eine gute Frage, aber auch nicht leicht zu beantworten. Also, wenn es jetzt um Romantisierung geht, also weil ich die Welt einfach schön gezeichnet finde, würde ich wahrscheinlich Herr der Ringe sagen. Wobei der Herr der Ringe natürlich auch voller Grausamkeit und Dunkelheit und Bösartigkeit ist. Also, ist ja alles andere als eine romantische Welt, in der der Herr der Ringe stattfindet.
Ja, da wäre ja, ich einer von den Zwergen.
Du wärst wär einer von, du meinst die Hobbits. Es gibt ja keine Zwerge. Hobbits.
Nee, es gibt auch noch die Zwerge. Die
ach,
mit
stimmt,
dem
es
Bart.
Gibt die Zwerge, ja, natürlich, es gibt ja. Die Zwerge. Ja, stimmt.
Aber stimmt, ich wär einer von den Hobbits, du hast recht.
Das wäre, ja. Und ich wäre im weitesten Sinne, ich wäre natürlich einer von den Zauberern, was sonst. Ja, also ich meine,
ja, stimmt, du wärst. Ja, Bastalf. Ah.
Bastalf, der Lispelnde.
Der Lispelnde. Hokus Pokus Pidibus, Tim Talabim.
Ich glaube, ich habe gerade jemanden im Auge gespuckt. Oh, dieser Ork, er ist geblendet. Nein, Harry Potter, auch ganz cool, so als Welt.
Ja,
ich glaube, ich wäre am liebsten, ich habe eine Entscheidung. Ich wäre am liebsten in der Welt von Indiana Jones. Weißt du warum? Weil die Welt von Indiana Jones.
Ja.
Was denn?
Die ist gut. Die ist geil. Nee, die ist geil.
Ja, super weil Idee. Die Welt von Indiana Jones ist ja eigentlich im weitesten Sinne unsere Welt. Also die, das spielt ja nicht in der Fantasiewelt. Das spielt ja in der echten Welt.
Mhm.
Aber inklusive der, sagen wir mal, der Magie, die dort stattfindet, dass es wirklich noch Schätze zu entdecken gibt. Dass du, wenn du oben auf den Stab des, ich habe den Namen aus dem ersten Teil nicht mehr, dass du dann den Lichtstrahl auf eine Stadt sendest und dort ist ein Schatz und so funktioniert Schatzsuche ja nicht. Ich kenne Archäologen. Mhm. Archäologen ist nicht coolen Helm aufsetzen, coolen Hut aufsetzen, eine Peitsche in die Hand nehmen und irgendein Tempel rennen, wo dann irgendwelche Fallen aufgebaut sind. Das ist nicht Archäologie. Archäologie ist hunderte Stunden irgendwo im Matsch, irgendwo in Norwegen Scheiße ausgraben, bis man dann irgendwann den Köttel von den Wikinger gefunden hat. Ich kannte zufällig einen Archäologen, dessen größter Fund war versteinerte Scheiße von einem Wikinger. Er hat einen riesigen Haufen Scheiße gefunden, so eine richtig lange Kackwurst.
Überleg mal, wie stolz er im Museum neben der Scheiße stand.
Ja, und das liegt jetzt gefunden. Im Museum. Das liegt jetzt im Museum und daneben steht sein Name, dass er das gefunden hat. Dieses Stück Scheiße, weißt du? Und das ist das Größte, was er in 20 Jahren je gefunden hat. So, und dann denkst du, das ist das Größte. Weißt du, Indiana Jones würde damit, dass er nach Wikinger-Scheiße sucht. Das wäre der reale Indiana Jones. Und aber in dem Fall jetzt, Indiana Jones wäre, glaube ich, cool, so eine Welt, in der es noch Magie gibt. Und in der es noch Dinge zu entdecken gibt, wirkliche Geheimnisse zu entdecken gibt.
Ja, also finde ich mega. Also, du Bastard, also bin ich jetzt echt eifersüchtig, weil Indiana Jones ist schon eine geile Idee. Auf die wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil so wie du sagst, ich habe das als Kind auch immer angeguckt und dann so diese, dann geht er in Pyramiden rein und dann gibt's da Steine und wenn er drauf tritt, geht auf einmal hier ein Tor auf, aber Speere schießen noch raus und dann allein nur sein Büro war the shit.
Sein Büro? Ich Alter. Beneide ihn für seine Abenteuer, du beneidest ihn für seine Büroordnung.
Ja, aber da, weil das war ja so dieses dunkle Holz und dann so Figuren und Schätze, die er gefunden hat und so alte Karten. Wo ich wirklich gerne, also bei welchem Film ich gerne mitgemacht hätte, also in welcher Welt ich gerne leben würde, wäre Pirates of the Caribbean. Wäre so meine Welt eigentlich.
Ja, ist auch nicht schlecht. Ich. Ja. Hat, glaube ich, mit dem echten Piratensein auch exakt wirklich null zu tun, genauso wie Indiana Jones mit Archäologen nichts zu tun hat. Ich glaube, Pirat sein war absolut zum Kotzen. Dir sind die Zähne ausgefallen, du bist im Zweifelsfall in die falsche Richtung gesegelt. Jede Krankheit konnte dich töten. Also ich glaube, das ist nicht halbwegs so cool, wie es da dargestellt wird. Aber das ist ja so die Monkey Island-Version von Piraten sein, weißt du?
Mhm.
Und
ja, also, das ist ja die Fantasy. Also es geht ja nur um die Fantasy-Version dieser Welt. Also deswegen würde ich ja, also ich glaube auch nicht, dass da bei den Piraten gab es ja auch nicht irgendeinen, der einen Tintenfischkopf hatte.
Udo Tintenfischkopf.
Aber seien wir uns, wir sind uns in einer Sache einig, also es wäre schon so eher Fantasy. Ja, also ja, wir wären schon so, wir sind eher so in dieser Fantasy-Welt. Ich glaube, als Kind hat man dann auch immer so ein, ich weiß nicht, ob wir das da gemeinsam haben, wenn man sich in der jetzigen Welt oder in dem wirklichen Hier und Jetzt nicht wohlgefühlt hat, dass man gerne in einer Fantasiewelt gelebt hätte, weißt du? Und sich das auch vorgestellt hat.
Ja, also ein Stück wahrscheinlich. Also ja, weiß ich nicht. Also ich habe mich nicht komplett unwohl gefühlt. Du kennst meine Story, dass ich mich, sagen wir mal, dass ich Mobbing hatte und so und dass das nicht einfach war immer. Aber klar, Kino an sich war eine Rettung für mich oder war etwas, was ich geliebt habe so.
Und Bücher?
Bücher auch. Aber wen? Also Kino bin ich. Mein Vater ist schon ganz früh mit mir ins Kino gegangen, als ich so 3 oder 4 war schon.
Mhm.
Und deswegen sind Filme und diese ganze Welt, die Filme erzeugen, das hat eine Magie für mich, die nie aufgehört hat. So, wenn ich im Kinosaal sitze und das Licht geht aus und der Sound ist gut und so, das ist schon die wirkliche Magie des Kinos, die heute durch Heimkino etc., dass wir das alle zu Hause haben können. Weißt du, mit einem Beamer und einer Surround-Anlage bist du mit 3.000-4.000 Euro dabei und hast ein krasses Kino zu Hause.
Stimmt.
Ist so ein bisschen verloren gegangen. Damals hattest du zu Hause deinen Röhrenfernseher, der hatte mit der Kinoleinwand gar nichts gemein, gar nichts. Also, ne, du kannst ja natürlich Jurassic Park oder Indiana Jones auf deinem Röhrenfernseher angucken, aber wenn du den Film wirklich erleben willst, musstest du ins Kino gehen.
Ja,
und dann ging das Licht aus, der rote Vorhang schiebt zur Seite, dann kamen die Trailer und es roch nach Popcorn. Also Kino hatte und hat schon eine ganz besondere Magie, die wir, finde ich, auch nicht verlieren dürfen eigentlich als
also,
Menschheit.
Allein nur Dolby Surround, wenn du, und es auf einmal, und dann der Ton von vorne auf einmal, weißt du, wenn die so ein bisschen flexen wollten im Kino, dann kommt ja immer, dieser Film wird präsentiert mit Dolby Surround. Und dann gab es so dieses 30 Sekunden Intro, wo du so 3D-mäßig auf einmal den Sound gehört hast, der so vorne anfing und dann sich so nach hinten gezogen hat. Das war schon the shit damals, Alter. Und die Bildqualität war deutlich besser als zu Hause auf dem 4-Pixel-Röhrenfernseher.
Naja, klar. Und Dolby Surround war auch was es ja, wann fing das an, dass Leute das realistisch zu Hause haben konnten? Also auf jeden Fall deutlich später.
Ja, aber ich glaube schon, dass, ich merke es ja selber, also ich gehe mit meinen Kindern auch sehr gerne noch ins Kino. Und ich mag einfach dieses ganze Prozedere, weißt du, Popcorn kaufen und Nachos, 800 Euro zahlen dafür und dann mich in ein Kino setzen.
Obwohl das irgendwann auch außer Kontrolle geraten ist, ne?
Ja, das
ist... Die Preise bei sowas sind echt krass.
Also ich muss wirklich sagen, also wenn ich mir vorstelle, wir beide können ja einfach mal die Fresse halten, aber wenn du jetzt wirklich normal arbeiten gehst und du willst mit deinen 2 Kindern ins Kino... Und muss dafür, also die Tickets gehen ja noch, aber weißt du, so Popcorn, Alter, da bist du ja echt bei 80 Euro, Basti, oder? Locker. Mit den Tickets
ja,
zusammen?
Also, kommt natürlich drauf an, wann du gehst, aber wenn du an einem Freitagabend gehst mit 2 Kindern, jedes Ticket 11 Euro, 12 Euro, wenn es 3D ist, 13, 14, bei einem guten Kino, bist du entspannt bei 40 Euro für die Tickets, dann legst du dann, wenn jeder noch sein Popcorn und seine Dings, legst du dafür auch nochmal 8, 9 Euro hin, dann bist du bei 70, 80 Euro, ja. Das ist krass.
Das ist echt krass.
Man kann es natürlich umschiffen, indem man nachmittags geht und dann vielleicht, ich check halt auch nicht immer Leute, die dann irgendwie, weißt du, bei Popcorn gibt es ja auch unterschiedliche Größen und die Maximalgröße ist ja krank, Das ist ja absurd. Das schieben sie ja mit einem Radlader rein. So, das ist ja absurd. Also warum sollte irgendjemand ein Kilo Popcorn essen? Warum? Mir reicht auch die mittlere Größe, damit ich mich danach vollgefressen fühle. So.
Aber das ist dann so ekelhaft, aber, oder sag mal.
Aber das ist der Teil, wo die Kinos das Geld noch machen. Die machen nicht mehr mit Kinofilmgeld, ja. Die machen damit das Geld. Und ist ja auch klar, Popcorn zum Beispiel kostet ja nichts. Also die Herstellung, wir hatten mal, als wir Studentenfilme, ich habe ja mal ein Jahr lang Film studiert, wollte Drehbuchautor werden. Und dann haben wir einen Film, den ich geschrieben habe, haben wir gedreht als Studentenfilm. So ein ganz kurzer 10-Minuten-Film.
Kurzfilm,
und
okay.
Dann kam irgendwie die Idee drauf, ey, wir brauchen für diese Szene Popcorn, aber wir brauchen viel Popcorn. Wo sollen wir das denn hernehmen? Und dann ein Freund von uns, der im Kino arbeitet, sagt, das ist kein Problem, mache ich euch in 20 Minuten fertig. Und dann ist er hinter die Kulissen gegangen und hat dann einfach für 2 Euro, glaube ich, Popcorn-Mais genommen und hat uns 8 Müllbeutel, so ich meine jetzt so Müllbeutel, also so 60 Liter Müllbeutel voll mit Popcorn gemacht.
Was?
Der Wareneinsatz waren 2 Euro oder 3 Euro oder so. Ja, es kostet ja nichts. Popcorn-Mais kostet absolut gar nichts. Das ist ja nichts. Hast du mal gesehen, wie klein ein Maiskorn, so ein Popcorn-Maiskorn ist und wie groß das Popcorn dann nachher ist? Das heißt, du brauchst einen Löffel, um so eine Tüte voll zu machen. Das heißt, mit einer Schüssel voll mit Popcorn-Mais hat er uns 8 Tüten voll gemacht. Und das verkauft ein Kino, dann ist ja auch okay. Die Leute sollen ja ihr Geld verdienen. Verkauft ein Kino dann für 8 Euro. Da bleibt die Kohle hängen, weil die Filme, das ist in den letzten 20 Jahren, kommt. Ich weiß noch, der erste Film, bei dem das so war Hulk. Der 2003er, 2004er Hulk mit Eric Hulk. Banner als Hulk. Das war der erste
Eric
Film,
Banner, Alter. Okay. Yeah.
Der so teuer war, dass manche Kinos den nicht mehr gezeigt haben. Weil die Kinos müssen ja die Filme mieten für einen gewissen Zeitraum. Die kriegen ja die, damals waren das noch Filmrollen, jetzt kriegen sie digital halt eine Festplatte geschickt und die zahlen für die Zeit, in der sie den Film zeigen dürfen. Und dieser Film war so teuer, dass manche Kinos gesagt haben, ey, da bleibt für uns nichts mehr übrig, den zeigen wir gar nicht erst. Und das ist in den letzten Jahren richtig häufig geworden.
Ja, aber wie sollen die sich das auch noch leisten können, Bro? Also jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, ich war jetzt im letzten ein Jahr war ich mit meinen Kindern bestimmt 4-5 Mal im Kino. Also es gab keinen Tag, an dem es mehr, also insgesamt wirklich mehr als 20 Personen in einem riesen Saal drin saßen.
Oh nee, das stimmt nicht. Also ich war
doch,
letztens
bei
noch...
Bei uns, okay. Ey, das war, also ich fand es schon erschreckend.
Es konzentriert sich immer mehr auf die fetten Blockbuster, also so Oppenheimer oder Barbie oder so, dann ist die Hütte wirklich voll. Und
ja,
bei den anderen
Kinder.
Filmen hat man manchmal das, oder bei Kindern, ja, hat man manchmal das Gefühl, dass die Filme nur gezeigt werden, keine Ahnung. Also ich war mit meiner Nichte letztens auch im Film und wir waren die Einzigen.
Ja, das fand ich
schlimm. Was ganz cool war, weil sie konnte natürlich, ne, sie ist immer ganz leise im Kino und so. Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt musst du nicht leise sein. Weil es ist keiner da. Du kannst keinen stören. Die Schauspieler, pscht, und sie dann mal, pscht, pscht. Und ich so, nein, das ist ja, ist egal, wir können reden. Keiner hört uns. Die Schauspieler wird das nicht stören. Wir waren in dem neuen Schneewittchen. Der war absolut fürchterlich. Er war absolut fürchterlich. Oh, er war so fürchterlich, ey. Boah.
Oh, ich habe so
eine zuckersüße Kackscheiße, Digga.
Ich habe letztens so einen richtig guten Film angeguckt mit meinen Kindern. War das Wild
Human
Robert?
Human Centipede.
Wild Robert war das, glaube ich. Ja, der wilde Roboter. Ey, das war so ein guter Film. Das war so ein guter Film. Echt, hast du den gesehen? Der wilde Roboter?
Nee.
Da ist kurz zusammengefasst, so ein Hausroboter, ich glaube ein Schiff kentert oder so und Pakete werden angeschwemmt und so ein Hausroboter kommt dann auf irgendeine Insel und aktiviert sich dann selber und sagt hallo und irgendwas ist dann an dem kaputt und es ist wirklich jetzt kein Hausroboter, der dir nur Wasser kocht, sondern der geht richtig ab und dann kommt er in Kontakt mit den Tieren dort und das ist wirklich ein sehr schöner, emotionaler, auch gut umgesetzter Animationsfilm. Kann ich jedem nur empfehlen.
Ich finde es gerade komisch, dass der so untergegangen ist. Ich kenne natürlich noch so Iron Giant, was ein bisschen so wie die Vorlage dazu wirkt. Das ist nämlich eine sehr ähnliche Geschichte. Auch ein Roboter, der aus dem All auf die Erde stürzt. Ist aber noch einer der letzten großen Zeichentrickfilme gewesen. Also Iron Giant war 96, 97 oder so. Der Eiser, wie hieß er im Deutschen? Weiß ich gar nicht. Aber ein wunderschöner Film. Und leider, der Gigant aus dem All, 99, das war aber schon die Zeit, als Toy Story schon da war.
Ah, dann konnte der Film. Altert.
Aber der ist wirklich einer der Filme, wenn du den mal mit deinen Kindern guckst, den Kindern ist ja egal, ob es animiert ist oder Zeichentrick, das ist ein ganz, ganz, ganz schöner, berührender Film.
Und, Iron Giant.
The Iron Giant oder im Deutschen der Gigant aus dem All.
Der Gigant aus dem All, okay, das schreibe ich mir.
Habe ich hier sogar auf. Als Sammelbox. Ist wirklich ein wunderschöner Film. Ganz kurz, 80, 90 Minuten. Und The Wild Robot sieht auch gut aus. Dann können wir mal reinziehen.
Ja, das
dann gebe ich
gut,
jetzt auch noch, dann gebe ich jetzt auch noch eine Filmempfehlung, weil ich den gestern durch Zufall mit meiner Frau auf dem Sofa geguckt habe. Ich hatte irgendwo bei irgendeiner Liste der besten Filme des Jahres 2022 den Namen gelesen und dachte, das habe ich noch nie gehört. Susu, was soll das denn sein? Susu ist das finnische Wort für eine unbedingte Entschlossenheit. Und dieser Film ist ein einziger John Wick Hirnfick des Jahrtausends. Es geht um einen Goldgräber 1944.
Ah, den kenne ich, Alter.
Hast du den gesehen, Digga?
Ja, Mann, auf
Leck
Netflix war der, gell, oder?
Das ist, bitte?
War der nicht auf Netflix, Susu?
Den gibt's auf Netflix, ja, ja.
Ja, Mann, der ist geisteskrank, Alter.
Zieht euch den rein. Krass. Wir haben uns tot. Ich hatte 10-mal so viel Spaß wie bei John Wick bei den neuen Teilen.
Ja.
Es sind einfach 80 Minuten. Wo ein wortloser 60-jähriger Goldgräber sich durch Nazis schnetzelt, aber in einer Härte und in einer Art und Weise, dass du echt immer nur so denkst, das gibt's doch gar nicht. Und die kriegen ihn nicht tot, weil sie versuchen es immer wieder. Seit er ist irgendwie ein ehemaliger Russenjäger des finnischen Militärs und sein Name ist der Tod und der Unsterbliche. Ja. Und das ist so geil. Und der Typ, weißt du, die hängen ihn auf und er bleibt dann auf einem Zeh stehen und fällt dann vom Galgen ab. Und fuck, Alter, was ist denn da los? Und ich habe mich,
so
ich hab mich auf der einen Seite totgelacht, aber auch super unterhalten gefühlt. Also es ist einer der unterhaltsamsten Filme, die ich seit langer Zeit gesehen habe.
Und man muss da wirklich loslassen, man muss das auf sich wirken lassen, also nicht so, ah, das war jetzt unrealistisch. Das ist schon
so darf man da nicht dran gehen.
Nee, also ich finde, das geht schon Sisu, Richtung
nicht so, Sisu.
Das geht eher in Richtung Tarantino, finde ich. Also das hat schon
ja,
was von
vom
Kill
Feeling
Bill.
Her total, ja, total so, mit so Einblendungen, mit so Chapter-Einblendungen und so. Da merkt man schon, dass es ein Vorbild gab. Aber was ich wirklich geil finde, ist so die Erbarmungslosigkeit in dem Film. Also dass er wirklich erbarmungslos ist mit seinen, also in der Härte, weißt du, mit den Figuren und in der Entschlossenheit und plus, klar, also das ist jetzt kein Film, den man mal beim Abendessen guckt, weil da werden wirklich Köpfe, Beine, sonst was abgerissen. Aber trotzdem ist er einfach geil erzählt und man fiebert mit dem Hauptcharakter mit, obwohl er nicht spricht. Also wirklich ein toller Actionfilm, ein geiler Actionfilm.
Stimmt.
Er sagt keinen Ton, im ganzen Film sagt er nichts.
Stimmt, er sagt fast gar nichts, man hört ihn fast gar nicht. Stimmt, jetzt wo
genau,
du sagst.
Er sagt nichts und er bringt sie aber alle um. Und weiß ich nicht, bei John Wick zum Beispiel hat mich in den letzten zwei Filmen, ich habe die, glaube ich, bis auf den zweiten oder dritten, einen davon habe ich nicht gesehen, aber besonders beim letzten, dieses endlose Gelaber über irgendwelche Kodexe und das dürfen die Killer und das dürfen sie nicht. Das ist alles ausgedachte Scheiße in der Fantasiewelt. Verstehst du? Ich brauche keine 30-minütige Abhandlung darüber, wie viel Goldmünzen es kostet, das Hotel zu mieten oder so. Ist mir einfach egal. Ich will einfach, dass John Wick irgendwie cool nachladen durch irgendwelche alle tötet. Ja, ich will nicht zwischendurch. Das ist so, ich weiß, dass das viele Leute mögen und die John Wick Reihe auch mögen, aber der erste John Wick Film war irgendwie 80, 90 Minuten lang. Da bringt jemand seinen Hund um und macht sein Auto kaputt und dann bringt er die alle um. Ende. Der Film war geradeaus, der war spannend, der war geil inszeniert, keiner hat damit gerechnet, dass das so ein Phänomen werden würde. Der vierte John Wick Film war 160 Minuten lang, von den 60 Minuten in irgendwelchen Gesprächen über irgendwelche Geheimorganisationen und ja, das ist nicht nach dem Kodex und wir müssen dich verurteilen. Ich so, ja, aber am Ende bringt ihr euch doch eh alle um. So, weißt du, ist ja nicht so, dass John Wick dann irgendwann sagt, ja gut, ich habe jetzt einen Kodex gebrochen, ich gehe jetzt mal 4 Wochen auf die stille Treppe, sondern er bringt sie dann halt alle um. So, das ist dann das Ergebnis.
Manchmal, also in manchen Filmen hauen die da immer noch so einen Dramaturgiestrang, noch so einen zweiten, dritten Strang noch mit rein, wo ich mir denke, so, Alter, kennst du das in manchen Filmen auch so billige Liebesszenen oder so eine Liebesgeschichte, die dann noch mit einbauen, wo ich mir denke, so, nee, das brauchst du jetzt gar nicht. Warum?
Ja gut, aber da sitzen irgendwelche Studio-Executives, also irgendwelche Typen, Produzenten, die sagen, ja, aber da fehlt jetzt noch da. Bei Schneewittchen und die 7 Zwerge, Alter, da kommt eine Banditenbande vor, wo einer ein Dunkelhäutiger ist, einer ist ein Samoaner, einer ist ein Asiate. Und einer ist eine Frau, die sehr LGBTQ-artig aussieht. Und denkst so, wer ist denn da? Also, das ist Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das muss jetzt nicht divers sein. Das ist okay. Also, da muss jetzt nicht, die Banditenbande muss nicht aussehen wie, verstehst du, das ist einfach, das ist eine Kindergeschichte, die in einem hauptsächlich weißen Umfeld stattfindet. Das ist 100 irgendwas Jahre alt. Da muss jetzt nicht jeder Charakter irgendwie eine Racial Diversity haben, so, damit ich sage, oh ja, da sind jetzt auch Samoaner drin vorgekommen. Und ich finde es total okay, dass das in Filmen, ich finde total in Ordnung, dass Werbung mittlerweile homosexuelle Pärchen zeigt, so, weißt du, dass völlig selbstverständlich, dass Werbung verschiedene Nationalitäten, verschiedene Rassen zeigt. Aber wenn das so, wenn du spürst, das hat nichts mit deren Bedürfnis zu tun, Gleichwertigkeit für irgendjemanden zu erzeugen, sondern es geht nur darum, alle Zielgruppen irgendwie zu erreichen. Und bei Schneewittchen ist es einfach seltsam, wenn die Banditen so wie so eine zusammengecastete US-Band aussehen, wo du so denkst, das ist einfach, weißt du, da geht's halt nicht um irgendwie Diversity, da geht's einfach nur um Zahlen und Geld verdienen. Das ist der einzige Grund, warum man das macht.
Ja,
und dann verliert das irgendwie jeden Charme, finde ich.
Ja, da hast du aber recht. Da gebe ich dir recht. Ich fand, ich habe auch letztens La Palma gesehen. Kennst du das? Das ist irgendwie so eine Naturkatastrophenserie auf Netflix. Das war auch so unrealistisch, weil die haben da auch noch so eine gleichgeschlechtliche Beziehung mit eingebaut und das Mädel hat, also es gab einen Vulkanausbruch dort in dieser Region und dann rutscht ein Hang ab und dann kommt eine riesen Tsunamiwelle, okay? Und begräbt dann dort die ganze Gegend. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Eskalation, Vulkanausbruch. Und die waren einen Tag, die Familie, Papa, Mama, irgendwie so Stiefvater ist das und die Tochter und dann noch ein kleiner autistischer Junge sind dort und sie lernt dort ein anderes Mädel kennen, die Tochter. Weißt du, sind beide lesbisch und mögen sich, reden, verlieben sich, irgendwie knutschen herum, keine Ahnung, aber kennen sich irgendwie nur 3 Stunden. Auf jeden Fall eskaliert Vulkanausbruch, die Tsunamiwelle kommt, alle rennen, die wollen zum Flughafen weg, schwitzen, die sagen, nein, hier kommt keiner mehr rein. Und dann sagt die Tochter zu ihrer Mutter, wo ist Steffi? Oder ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Und die so, was? Die so, ich muss Steffi finden. Und dann sagt die Mutter, okay, geh sie finden. Weißt du, und dann geht die los, Digga, in der Menschenmenge von 8000 Personen und will wieder zurück. Und das war so unrealistisch, weißt du? Und dann holt sie die und dann steigen die in ein Flugzeug und das Flugzeug stürzt auch noch ab und die beiden sind die einzigen Überlebenden. Weißt du, ich war so, ah nee, Leute, das war so, der Film hätte so gut sein können und die hätten das ja den Erzählstrang auch anders machen können, weißt du? So, dass die dann die ganze Zeit zusammen schon dort abhauen wollen, aber nicht da noch eine Spannung aufbauen, dass sie jetzt alleine loszieht. Weißt du, eine Person, die du 3 Stunden kennst und da ist deine Mutter, dein Bruder und dein Vater ist alleine auf der Insel geblieben, hat sein Leben geopfert für euch. Weißt du, und du sagst so, ja, ich drehe mich jetzt rum und gehe ganz kurz die Person, die ich erst 3 Stunden kenne, ich hole die auch noch kurz. Weißt du, da werde ich,
ja, das war zu unrealistische Entscheidungen in Filmen sind jetzt, also... Das kann man bei dem Film, den ich dir eben empfohlen habe, jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass da viele realistische Entscheidungen drin sind. Also bei Siso schlachtet der halt irgendwie so ein Panzerkorps ab, weißt du, von so Nazis. Und dann sagt auch noch irgendjemand zu diesem Panzerkapitän da irgendwie so, ja, er ist der Unsterbliche, er hat 300 Russen getötet mit einem Bleistift, während er auf einem Kinderfahrrad geritten ist. Also ungefähr so sagt er das. Und dann sagt der Panzerkapitän, dann jagen wir ihn jetzt. Und denkst so, nein, kein normaler Mensch würde das sagen. Wenn mir einer erzählt, der Typ ist unsterblich und hat 300 Leute umgebracht, würde ich sagen, weißt du was, wir fahren in die Gegenrichtung. Stabiler Junge, der soll sich gut gehen lassen. Alter, ey. Oh mein Gott.
Das ist eine Sache wollte ich noch kurz zum Abschluss, eine ganz kurze Anmerkung. Das hören jetzt leider nur unsere RTL Plus Hörer, die ja die Folge schon vorher hören können, als die es über andere Portale machen. Leider, da ist es leider schon vorbei, aber ich wollte nochmal ganz kurz dran erinnern, am 8. April, also nächste Woche Dienstag, ist Döner for Charity nochmal in Karlsruhe, wollte ich euch nur Bescheid geben, wo wir alle Einnahmen, die an dem Tag generiert werden, also ich arbeite in dem Dönerladen, an die Olgele-Stiftung in Stuttgart spenden werden. Also falls ihr Zeit habt, das gehört habt, ihr seid aus der Gegend, Karlsruhe, Stuttgart, Pforzheim, Baden-Baden, kommt doch vorbei, unterstützt das. Wir haben noch eine Spendenbox, falls jemand sagt, hey, ich habe noch hier 50 Cent oder 1 Euro, die ich noch spenden möchte, liebend gerne, genau, wollte ich noch ganz kurz mitteilen. Wir haben euch lieb, Dankeschön.
Wir haben euch lieb, Dankeschön, bleibt gesund, wir sehen uns bald wieder, ihr kleinen Mäuse. Das war Bratwurst und Baklava für diese Woche. Ciao, Kakao, auf Wiedersehen.
Tschüss. Piki, pack, pack.